die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Rete Vogt und bei mir im Podcaststudio hocken Christian Wingeier oder Thomas Schwendener. Wir reden notgedrungen über den Krieg in der Ukraine und vor allem über den Einsatz von der sogenannten IT-Armee. Und wir reden über den Ausschluss von der Schweiz aus dem Forschungsprogramm Horizon Europe. Christian, wieso ist die Schweiz nicht mehr dabei?
Ja, also der Grund, wieso sie nicht mehr dabei ist, ist eigentlich, weil die Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU gescheitert sind und der Europäische Forschungsrat hat dann aufgrund von dem entschieden, dass die Schweiz an der neuesten Ausgabe, also dem 9. Rahmenprogramm Horizon Europe, nicht mehr assoziiert wird.
Und was bedeutet das für die Unis in der Schweiz?
Also ich habe bei mehreren Universitäten nachgefragt, unter anderem bei der ETH Zürich, der Unis Basel und Bern. Und die sagen eigentlich übereinstimmend, dass sie durch den Entscheid viel Geld, Renommee und Know-how verloren haben.
Wissen wir, wie viel Geld sie da verlieren?
Insgesamt geht es in einem Forschungsförderungsprogramm, das über 6 Jahre geht. Das ist in dem Fall vom Jahr 2021 bis ins Jahr 2027, da werden insgesamt 95,5 Milliarden Euro gesprochen. Für die Schweiz fällt durch die Nicht-Assoziierung ein lukratives Geschäft mit Forschungsgeldern eigentlich weg. Also ich habe dann noch recherchiert und in einer Interpellation vom SVP-Nationalrat Felix Müri hat dann der Bundesrat geantwortet, dass im 7. Rahmenprogramm, also noch vor Horizon 2020 und vor Horizon Europe, sind insgesamt 2,2 Milliarden an Fördermittel gezahlt worden und eingenommen worden sind in der gleichen Zeit 2,4 Milliarden, was einem Überschuss von rund 200 Millionen entspricht.
Also die Schweiz hat eigentlich Geld verdient mit Horizon, kann man sagen?
Ja, also vielleicht nicht gerade verdient, aber Geld eingenommen für die Forschungsförderung. Ja. Ja.
Und was sind denn die wichtigsten Änderungen, seit die Schweiz nicht mehr mit dem Forschungsabkommen verbandelt ist, sozusagen?
Ja, also eine von den wichtigen Änderungen ist sicher, dass die Schweizer Bildungsinstitute nicht mehr teilnahmeberechtigt sind an diesen sogenannten ERC-Grants. Das sind so Wissenschaftspreise, die vergeben werden durch die EU. Und alle drei Unis haben eigentlich zusammen gesagt, dass sie nicht mehr an dem Programm beteiligt sind und darum die Preise eigentlich auch nicht mehr gewinnen können. Das hat dann drin gegipfelt, dass der Forschungsrat von der EU Leute aufgefordert hat, die in der Schweiz forschen und so einen Preis gewonnen haben, dass sie am besten eigentlich das Land würden verlassen.
Haben das auch welche gemacht, tatsächlich?
Ja, also ich habe das bei den Unis auch nachgefragt. Da haben wir, die Uni Bern hat zum Beispiel einen Gewinner gehabt, wo die Universität verloren hat und die ETH Zürich hat gemeldet, dass 9 von den 11 Grand-Gewinner am Institut bleiben. Aber auch nur, weil die Finanzierung dann durch die Schweiz übernommen worden ist.
Also das bedeutet, dass der Bund eigentlich die Kasse aufgemacht hat, um den Ausfall zu decken?
Genau, ja. Ja, und zum vor allem aber auch das Know-how und die Leute, die an dem forschen, in der Schweiz zu behalten.
Gibt es da politische Bestrebungen, dass man sich da wieder daran beteiligen kann oder sich das ändert?
Da gibt es mehrere. Unter anderem gibt es eine Motion von der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat, wo der Bundesrat auffordert, dass wieder Verhandlungen mit der EU aufgenommen werden über eine spezielle Vereinbarung zur Assoziierung von der Schweiz.
Und der Bundesrat Barmley war ja in Berlin sogar.
Genau, ja. Auf einem Staatsbesuch ist das auch zur Sprache gekommen. Ja. Und zudem hat es auch noch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegeben, die eine Petition gestartet haben. Stick to Science heisst die. Und dort drin wird gefordert, dass sowohl die Schweiz wie auch Großbritannien, die seit dem Brexit auch von dem Forschungsförderungsprogramm ausgeschlossen ist, wieder assoziiert werden.
Und können wir einschätzen, ob das eine Chance hat, dass da die Schweiz wieder dazukommt? Oder ist das schwierig abzuschätzen im Moment?
Sehr schwierig abzuschätzen im Moment. Also auch wenn man sich von Seiten von allen Instituten eigentlich wünscht, dass es so wäre, scheinen da doch irgendwie Politiker sich nicht einig zu sein.
Also du schreibst ja, glaube ich, in einem Artikel, dass entweder sich die Schweiz einkaufen könnte mit viel Geld, allenfalls, oder das Rahmenabkommen dann.
Genau, ja, das war mal ein Thema gewesen, dass die Schweiz die sogenannte Kohäsionsmilliarde, die man zahlt, an nicht so finanzstarke EU-Länder, kurzfristig oder einmalig könnte verdoppeln, also quasi statt einer 2 Milliarden zu zahlen. Es ist aber, glaube ich, vom Tisch, so wie ich das gesehen habe.
Also keine Kohäsions 2 Milliarden für die EU.
Nein, und eben die andere Seite wäre halt, also auf was die EU eigentlich hofft, ist, dass sich die Schweiz doch durchringen würde, so ein Rahmenabkommen mit ihr abzuschliessen.
Also sind das quasi Sanktionen von der EU gegen die Schweiz?
Kann man quasi sagen, ja.
Womit wir beim anderen Thema wären, Sanktionen gegen Russland. Und jetzt hat ja im Rahmen von dem Cyberkrieg, der parallel zum Krieg stattfindet, die Ukraine aufgerufen, quasi, dass sich freiwillige Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine einer Cyberarmee oder einer IT-Armee anschliessen. Was steckt da dahinter?
Also es geht nicht nur an die ukrainischen Bürger, das ist ein Aufruf überhaupt an alle Leute, die irgendwelche IT-Fähigkeiten haben oder Zugang zum Internet, sich zu beteiligen an Angriffen auf russische Webseiten und so weiter. Die ukrainische Armee hat einen offiziellen Telegram-Kanal gemacht, wo bereits über 300'000 Teilnehmer drin sind, wo sie Ziele veröffentlichen, wie Webseiten und so weiter. Das ist so der Hintergrund.
Also Zugang zum Internet reicht ja nicht wahrscheinlich. Es braucht ja schon ein bisschen Know-how, um da helfen zu können.
Also es gibt Webseiten, wo man seine Ressourcen, seine Rechenressourcen für DDoS-Attacken zur Verfügung stellen kann. Da gibt es einfache Links. Da hat der Cedric Wermuth zum Beispiel dazu aufgerufen, dass man da draufklickt und sich quasi an diesen Überlastungsangriff beteiligt.
Ist das wie ein freiwilliger Anschluss an ein Botnetz?
Ja, das Botnetz, weiss, wie das technisch jetzt dann genau über die Webseite läuft, weiss ich nicht. Das Botnetz kann man ja zum Beispiel mieten, das läuft dann über gehackte Devices. In dem Fall stellt man einfach den eigenen Rechner zur Verfügung. Aber ja, es geht um eine Überlastung. Also es geht halt darum, dass aus von verschiedenen Quellen dann Internetseiten angesteuert werden und die so dann ihre Dienste nicht mehr leisten können.
Aber ist das eine gute Idee, den eigenen Computer für das zur Verfügung zu stellen?
Ja, mir scheint das generell einfach eine problematische Konstruktion zu sein, oder? Weil da mischen sich jetzt allerhand Leute ein, die zum einen keinerlei Ahnung haben, was sie da teilweise angreifen, wenn man auf so eine Webseite geht, zum Beispiel. Außerdem ist nicht klar, wie Russland jetzt auf das reagiert. Also die können das natürlich auch als Cyberkriegserklärung auffassen. Die haben dann andere Ressourcen zum Zurückschlagen als jetzt so ein paar Hobbyhacker, sage ich jetzt mal. Von dem her ist das wirklich, scheint mir das problematisch zu sein, auch weil sich durch das natürlich jetzt wiederum die Spannung im Cyberraum verstärkt. Das haben wir ja vor dem Ukraine-Krieg schon gehabt, dass Hackerbanden aufeinander losgehen, beziehungsweise auf Infrastrukturen und so weiter. Und die mischen sich jetzt natürlich auch nochmal ein.
Ja, die Frage ist schlussendlich auch, finde ich, was bringt es, wenn man so eine Webseite lahmlegt quasi? Dann ist sie halt für ein paar Tage nicht erreichbar und die Russen können ihre Propaganda nicht platzieren für 2-3 Tage, aber nachher ist das wie vorbei und nachher sind sie wieder online, wenn sich das wieder stabilisiert hat.
Also ich habe mal ein bisschen in diesem Telegram-Kanal herumgelesen und es geht vor allem um 3 Sachen. Das eine sind eben DDoS-Angriffe, eben Überlastungen. Durch das kann man schon so Webseiten behindern, wenn man das langfristig macht. Es gibt auch, also viele von diesen Webseiten sind tatsächlich auch nicht zu erreichen, wenn man dann auf den Link klickt und einmal schaut. Dann geht's aber auch darum, dass allenfalls Daten abgegriffen werden können. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, dann muss man ein System rein und so weiter. Und die dritte Geschichte, und das scheint mir dann am ehesten auch vertretbar zu sein, das ist, wenn man dann auf zum Beispiel Bewertungsportal oder über Tinder und so weiter quasi Informationen reinschreibt, was die russische, also was für Kriegsverbrechen die russische Armee begeht und so weiter, zum Propaganda von Russland unterlaufen. Wobei man auch da sagen muss, also woher sollen die Leute denn irgendwie qualitative Infos haben? Die können ja keine Quellen testen. In einem Krieg ist das immer eine grosse Problematik, dass natürlich 2 Kriegsparteien ihre Wahrheit verkauft. Es ist klar, Russland betreibt aktiv schon lange Propaganda, aber natürlich wird auch von der anderen Seite nicht einfach die ungeschönte Wahrheit erzählt, oder?
Aber es hat jeder seine eigene Wahrheit, wie du sagst, und es wird nachher quasi wie den Leserinnen und Leser überlassen, die nachher das auf Google Maps oder auf Tinder oder wo immer sehen. Und dann weiss man genauso wenig wie vorher. Stimmt jetzt das? Kann ich dem vertrauen? Wo kommt es her? Was ist das? Das ist extrem schwierig. Und das Zweite, was du gesagt hast, habe ich auch noch spannend gefunden, dass man Daten kann stellen kann, aber die werden nicht von höherer Qualität sein, die Daten, die sich stellen lassen. Da werden keine Angriffspläne drunter sein, wo man sich entsprechend quasi wie Vorwissen sichern kann, oder?
Also das scheint mir generell auch so zu sein, ja. Also ich meine, jetzt hat Anonymous, das lose Kollektiv, wo man auch nie genau weiss, ist es überhaupt eine Gruppe, wer ist da dabei und so weiter, gesagt, dass sie russische Regierungswebseiten offline genommen mit DDoS-Angriff. Das behindert Russland ein bisschen. Aber wenn man jetzt schaut, was das aus für Ressourcen sind, oder wenn man jetzt die Ransomware-Banden nimmt, die sich einmischen, die haben schon ganz andere Mittel, oder? Die können tatsächlich dann in das System eindringen. Die sind teilweise auch schon lang drin. Und wenn man dann die staatlich unterstützten Hacker anschaut, die haben dann natürlich nochmal andere Möglichkeiten. Also, es hat ja in der Ukraine 2019 einen Angriff aufs Stromnetz gegeben, der tatsächlich ausgefallen ist, seitens Russland. Vermutet man zumindest schwer. Und wenn natürlich dann die sich einmischen, dann wird es natürlich nochmal eine grössere Eskalation geben, weil bislang, es hat mehr Angriffe gegeben in der Ukraine. Ich glaube, in den ersten 3 Tagen hat sich der Angriff etwa verdreifacht. Aber die zivile Infrastruktur, soweit ich weiss, läuft noch. Also Stromversorgung und so weiter. Und wenn es da eine Eskalation gibt, ist das hochproblematisch. Und von dem her müssen wir eigentlich fordern, dass die freiwilligen Hacker quasi Penetrationstests in der Ukraine durchführen und die Infrastruktur der Ukraine schützen mit ihren Ressourcen, statt die russische Infrastruktur im schlimmsten Fall, die auch die Zivilbevölkerung betrifft, lahmzulegen. Oder? Es scheint mir einfach eine Eskalation zu sein, wo man private Hände gibt, die einfach eigentlich niemand wollen kann.
Also lieber Bug Bounty auf die eigenen Systeme als fremde Systemangriff. Ja, das finde ich auch durchaus sinnvoll. Und was man jetzt bei der kritischen Infrastruktur in der Ukraine selber muss sagen, ist, man weiss nicht, ob die durch einen Hackerangriff außer Gefecht gesetzt worden ist oder durch einen physischen Krieg tatsächlich. Das kann ja wie beides sein.
Ja, klar. Bis jetzt, eben, man hat ja wie, also es gibt jetzt verschiedene, ich bin kein Militärexperte, aber offenbar gibt es da verschiedene Phasen von dem Krieg, wo jetzt die russische Armee angefangen hat, zivile Infrastruktur anzugreifen. Ich kann das nicht beurteilen. Wie gesagt, in einem Krieg ist man immer darauf angewiesen, auf Quellen, wo das berichten können vor Ort. Falls das der Fall ist, ist es ja auch wahrscheinlich, dass Russland auch im Cyberspace die zivile Infrastruktur angreift. Inwiefern sie das tatsächlich macht, kann ich nicht einschätzen. Aber wenn natürlich von der Ukraine-Seite her das gemacht wird in Russland, ist die Motivation von Russland sicher grösser, da zu reagieren. Oder so.
Können wir einschätzen, was außerhalb der Ukraine passieren könnte, wenn sich die russischen Hacker quasi revanchieren dafür, dass sich Europa oder die ganze Welt geschlossen für Sanktionen gegen Russland entschieden hat?
Also was für Eskalation da Russland, was für Eskalationsentwicklung da Russland sucht, kann ich nicht einschätzen. Aber was klar ist, ist Russland ist zum einen mit den Ransomware-Banden, die teilweise auch mit dem Staat verbunden sind, das ist ja nie ganz klar, aber auch mit den staatlichen Hackern, da sind die ganz weit vorne, die haben gut, also hohe Ressourcen, das heisst, die stecken auch in unserem System drin, das ist unbestritten, also die sind teilweise seit Jahren im System, spionieren das aus und wenn die drin sind, könnte die auch natürlich weitere Malware deployen dort, beziehungsweise das, was drin ist, auch aktivieren, beziehungsweise andere Funktionen. Es ist schon vorstellbar, dass bei einer Eskalation sie auch Infrastruktur in anderen europäischen Ländern angreifen und das kann eigentlich niemand wollen. Also.
Genau, das wäre ja jetzt der Worst Case. Eigentlich so ein bisschen Ransomware und ein bisschen DDoS ist ja nicht wirklich schlimm. Es geht im dümmsten Fall einfach um Geld, das zu Schaden kommt, aber sobald nachher kritische Infrastruktur wie Strom, Wasserversorgung oder das Gesundheitswesen mit Spitälern und so weiter, dann wird es nachher richtig kritisch. Aber erst dann, vorher ist es eigentlich harmlos, in Anführungszeichen.
Ja, also was noch vielleicht dazukommt, ist, dass es ja sogenannte Viper-Angriffe gegeben hat. Das ist auch etwas, wo Ransomware-Banden natürlich gut können. Die verschlüsseln ja Daten von ihren Opfern. Und Viper-Software zerstört Daten. Das heisst, das ist eigentlich relativ nah beieinander, dass die Ransomware-Banden können theoretisch auch ihre Software so upgraden, relativ einfach, dass sie das können. Und die sind fähig. Das ist natürlich eine weitere Gefahr. Es gibt einfach grosse wirtschaftliche Schäden im schlimmsten Fall, oder?
Danke vielmals fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer auf Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern. Ihr erreicht uns unter redaktion@insight-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.